Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die auf irgendeine Weise doch gut aussehende, aber ein wenig zornige Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Dieter Torres.
Jawohl, das bin ich. Die Sonne scheint noch ein wenig, es ist, der Sommer neigt sich dem Ende und es ist Zeit für Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Imsams, Ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen, wir reden über das Programm, wir haben ein Interview der Woche, wir haben ja einen Song der Woche, wir haben eine gute Nachricht der Woche und ansonsten natürlich endlich wieder das große Beuteltier-Quiz. Ann-Kathrin, wie geht's dir?
Ich möchte nichts dazu sagen. Nein, mir geht's eigentlich fantastisch, aber haben wir ja gerade schon kurz drüber geredet, es ist so ein Tag, wo du morgens noch denkst, okay, das kriege ich irgendwie alles so gerade eben hin und dann kommen dauernd noch so Sachen rein, die auch noch erledigt werden wollen. Und alles natürlich heute.
Aber das sind alles so kleine Sachen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, immer noch so Kleinigkeiten, wo du merkst, wann? Und ich muss mich ja trotzdem konzentrieren. Und oh, und dann kommt ja heute auch schon um 14 Uhr, habe ich ja schon die Band hier im Haus. Und
Weil heute der großartige Gildo Horn.
Heute, genau.
Da ist.
Also wenn ihr das
überlegt,
hier hört, war der schon. Aber
überlegt,
genau,
ob ich mir das heute Abend auf jeden Fall.
Du hast doch gar keine Zeit.
Ja, aber trotzdem, eigentlich möchte ich es gerne sehen.
Der kommt bestimmt nochmal wieder.
Ja, ich weiß. Aber trotzdem. So, auf jeden Fall ist es schade. Der Sommer neigt, was sagst du denn dazu, dass der Sommer sich dem Ende neigt? Ich habe heute Morgen meine Terrassentür aufgemacht.
Halli Herbsti, sag ich. Ja. Ja, ja, es ist richtig kalt, es ist
gestern
richtig Herbst.
Ich habe meiner Tochter gesungen, der Herbst ist da. Hi, Huss, Hassa. Unfassbar.
Ja, es ist wirklich richtig, richtig kalt morgens. So, aber ich mag es ja ein bisschen. Hast du auch diesen sehr, sehr, sehr lustigen Post von El Hotzo zum Thema Ich mag Herbst gelesen, nee, wo er schreibt, das ist ja unglaublich edgy, dass du den Herbst magst. Sollen wir dir einen Kürbis kaufen? Oder so eine große Tasse, die du mit beiden Händen halten kannst. Mhm. So. Aber ich mag den Herbst wirklich. Auch ohne Kürbis.
Ja, ich mag ja jede Jahreszeit. Außer wenn es regnet. Mein Maulwurf. Es gibt Neuigkeiten vom Maulwurf.
Seid ihr jetzt gut befreundet und hängt zusammen auf der Terrasse ab und so?
Nee, pass auf. Ich hab was Neues ausprobiert. Und ich bin gespannt. Ich habe im Internet gelesen, dass sie schlechte Gerüche nicht vertragen. Und dann soll man verschiedene Sachen ausprobieren.
Pubertierende Kinder zum Beispiel, nee, in die Löcher stopfen.
Pass auf, viel geiler. Ich bin ja in so einem gewissen Alter. Und in so einem gewissen
Möchte
Alter.
Ich wissen, was du jetzt erzählst.
In einem gewissen Alter fangen die Menschen an, dir Alkoholika zu schenken, die man nicht haben will. Mhm. Ich habe ja nichts mit Schnäpsen, geschweige denn irgendwelchen anderen. Also ich trinke gerne mal einen guten Rotwein oder auch wenn es Sommer ist, einen schönen Weißwein. Ich trinke mein Bierchen entspannt. Ich vertrage ja auch überhaupt nichts. Ich trinke keine Schnäpse und ich trinke auch keine Cocktails oder irgend sowas. Dennoch gibt es Menschen, die meinen, dir was Gutes zu tun, wenn sie dir eine Flasche Schlüpferstürmer mitbringen. Oder Fremdgänger. Oder alten Osterfelder. Oder den Bottropper Bierbrand, Shoutout to Money. Der steht noch da, den werden wir zusammen probieren, aber leer mache ich dir auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall. Nein, das war eine liebe Geste, ich danke dir, Money. habe ich also diese schon jahrelang darum vor sich hin vegetierenden Alkoholdinger, die ich werf die ja auch nicht weg, das kann ich ja auch
nee,
nicht. Ich kann die
das
auch nicht
geht
wegwerfen.
Auch nicht. Nee, kann ich auch
also
nicht.
Lege ich die in eine Schublade. Manchmal, seit die Große groß ist, passiert es, dass sie an diese Schublade geht, wenn sie irgendwie Party hat, Leute da hat oder nicht weiß, was sie trinken soll zum Vorglühen, dann geht sie an diese Schublade und macht sie wieder zu, weil das alles so halt so Sachen sind.
Ja, sind so
die
Sachen.
Man, die man nicht haben will. Und jetzt habe ich, wie gesagt, gelesen, dass Maulwürfe den Geruch von Alkohol nicht mögen.
Ah.
Also habe ich diese Flaschen geöffnet, habe sie kopfüber in die Maulwurfshaufe gesteckt.
Wirklich?
Und mein Garten
ist voll mit Schlüpferstürmer.
Mit lauter Schnappflaschen. Die so langsam in die Erde versickern.
Aha.
Und was soll ich sagen? Es hat sich, also jetzt, ich glaube, das war das Magische, wo er gesagt hat, also jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Also jetzt reicht's. War jetzt, lustig.
Oder der liegt besoffen in seiner Höhle. Das kann natürlich auch sein.
Genau.
Es war bis hierhin lustig,
genau. Aber jetzt ist schon. Da bin ich raus. Kein Bock mehr auf dich. Ja.
Genau.
Okay, ich bin gespannt, was es da für Neuigkeiten
gibt. Also, ich bin gespannt. Ich bin ja jetzt anderthalb Wochen weg.
Machst du denn dann auch, wenn das jetzt problematisch wird, auch für alle Maulwürfe in der Umgebung, machst du dann so eine Art Betty-Ford-Klinik auf?
Ich habe ja so ein bisschen, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass der so rauskommt. Und dann einfach nur, weißt du, wie man das so kennt, mit so einem Stock und so einem Beutel an der Schulter.
Mhm. Ne? Und dann wie so man sagt, das so kennt. Und dann geht
ich. Ich gehe.
Ich ziehe aus.
Genau. So nicht, mein Freund. So nicht. Ja, das ist mal, das, ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht, auf jeden Fall mal so eine halbwegs angenehm. Und ich habe noch was gelesen, das möchte ich dir erzählen. Rumänien.
Mhm.
Themenwechsel. Rumänien.
Bup, ja.
Siebenbürgen. In Siebenbürgen gibt es ein Ehegefängnis. Und ich weiß nicht, was zuerst war, der Begriff Ehegefängnis oder das Ehegefängnis in Siebenbürgen. Und zwar gibt es eine Gegend, denke ich mir nicht aus, gibt es eine Gegend, in der über 300 Jahre lang Ehepaare, die zerstritten waren, in einen Raum gesperrt wurden, in einen Turm. Sie wurden in ein Zimmer gesperrt, Minimum eine Woche.
Okay.
Aha. Auch bis zu 2 Wochen wurden die in ein Zimmer gesperrt und mussten sich wieder vertragen. In 300 Jahren wurde nur eine einzige Ehe geschieden.
Die, also quasi,
das heißt, die haben die in einen Raum gesperrt, Wahnsinn. Gemeinsam. Und es gab nur ein Glas, ein Tisch, ein Stuhl, ein enges Bett und ich glaube auch nur einen Löffel oder so. Also die mussten sich eine Woche lang alles teilen in einem engen Raum.
Oh Gott, das wäre ja schon, wenn ich nicht zerstritten bin, wäre das ja schon eine Katastrophe.
Aber es hat gewirkt, es hat funktioniert.
Aber was heißt das jetzt, Nito?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fand die Geschichte, bin mir nicht sicher, ob ich das erschreckend, wie so eine mittelalterliche Foltermethode finde, oder anrührend, dass ich sage, guck mal,
wenn man sich auf die Basics quasi besinnt, ja, dann genau. Findet man auch zurück zur Liebe und so.
Zurück zur Liebe und zurück zur Gemeinschaft. Was verbindet uns denn wirklich, außer diesem Löffel in deinem Auge?
Ich wollte gerade sagen, ui, ja, okay. Mhm.
Also ich fand das fast schon anrührend.
Ja.
Und ich, weißt du, wenn man jetzt überlegt, 50%, also jede zweite Ehe, also 50% der Ehen, werden nicht geschieden.
Oh, du Romantiker.
Man hat eine Chance, man hat eine
Chance.
Ja, klar,
immer.
Und dazu muss
braucht
man sich
nur einen Löffel und einen Raum.
Einen Löffel, einen Raum.
Und gute Freunde, die einen einsperren.
Also wenn es mal wieder nicht so gut läuft bei euch.
Genau, ich werde das einfach hier, mein Bruder heiratet nächste Woche.
Ja.
Den würde ich einfach direkt, sondern würde ich sagen, pass auf, wenn was ist, sagt Bescheid.
Ich habe einen
Raum. Genau, ich habe einen Raum und einen Löffel habe ich auch.
Genau.
Kriegen wir hin. Wir kriegen das wieder hin. Ey, meine gute Nachricht, kack dagegen total ab.
Ja, komm.
Also wirklich. Und wahrscheinlich kennst du die sogar schon. Ich bin jetzt schon von mir selber gelangweilt. Wusstest du, dass es im Ruhrgebiet die einzige nackte Fußballmannschaft gibt?
Ja. Also ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste nicht, dass die, ich hatte nicht im Kopf, dass die im Ruhrgebiet ist. Aber
und weißt du auch, dass die Nationalmannschaft heißen?
Nein, das ist ja schon wieder... Ist ja schon wieder total süß.
Und dass die, also muss ich glaube, er heißt Hans, dass die einen Glockenhans haben, der die
Glocke. Achso, ich dachte, weil der so.
Weil er so Schlepphoden hat. Nein, nein, nein. Aber es ist eine schöne, ja, es ist schön. Ja, die haben nämlich am Wochenende gegen die Pott-Originale gespielt.
Okay.
Und das ist ja quasi eine Protestfußballmannschaft. Es ist System Fußball ist krank, wir ziehen blank, ist deren Untertitel. Mhm. Ich finde es ganz wundervoll.
Ja.
Und es sind vor allem Männer und Frauen, also gemischt.
Es ist auch eine gemischte Mannschaft.
Es ist eine gemischte Mannschaft und die treten auch gegen angezogene andere Mannschaften an, was dann unglaublich lustige Bilder. Und die haben ihre Nummern hinten auf dem Rücken stehen. So drauf gemalt.
Tätowiert.
Nee, nichts. Die sind auch zum Teil tätowiert. Es ist wirklich, guckt euch das an, sucht das im Internet, es macht große Freude. Und als ich das gesehen und dann noch hier mit Glockenhans, dachte ich, das gibt es nur im Ruhrgebiet.
Der Glockenhans.
Einfach anders nicht. Ich meine, du bist ja auch quasi, du bist ja so gesehen auch der Glockenhans von ganz oder gar nicht.
Ja, richtig. Wir machen ja Hells Bells dann. Jetzt. In Flügeln. Morgen früh geht's los. Morgen früh um 6 Uhr sitze ich im Auto.
Ja, die Technik ist heute schon los.
Genau.
Mhm.
Wird morgen aufgebaut.
Wird morgen auch schon gespielt?
Nee, Nein, ich Donnerstag. Ich fahre nur einen Tag früher, okay. weil ich beim Aufbau helfe. Und so.
Ah, und, ganz nah am Volk, der Nito.
Ja, und es ist immer wieder, ich weiß nicht, egal wie oft ich erzähle, ich ernte Lacher. Ach, guck mal, da ist ein Eichhörnchen direkt vor der Tür. Was ihr jetzt nicht wisst, hier im Büro, da ein Eichhörnchen mit einer Nuss im Maul, hat gerade zum Fenster reingeschaut.
Sönchen ist doch eine Schnauze, oder? Ein Schnäuzchen.
Ein Schnäuzchen.
Ja, ganz oder gar nicht in Flögeln. In Flögeln bei Fickmühlen an der Poppenburger Landstraße.
Mein Gott.
Und was ist mit Hümen? Da war da noch was.
Hümendorf. Zwischen Fickmühlen und Hümendorf.
Es ist wirklich.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Nee, kann man sich nicht ausdenken.
Aber es wird ein großer Spaß. Alles wird nach Pferd riechen.
Ihr tretet wirklich einfach in einer Reithalle auf, ne? Und die Pferde kommen dann kurz mal, also da sind auch Ställe drumherum gewesen,
ja,
ne?
Ja,
ich war ja nur einmal
Pferde
mit.
Pferde sind aus, also es gibt dann diese große Reithalle mit den Reitboxen. Ich weiß gar nicht, ob da noch Pferde drin sind oder ob die ausgelagert sind.
Ja, bestimmt, die sind die ausgelagert. Die machen
die wird leer
Ausflug.
Gemacht, die wird planiert ein bisschen, dann kommen da ganz, ganz viele Sägespäne rein, damit man sich da drauf bewegen kann.
Mhm.
Und dann stehen da Biertische, Bierbänke für 800 Leute.
Und die Freiwillige Feuerwehr ist geschlossen auch da, ne?
Richtig.
Mhm.
Irgendwer muss ja den ganzen Alkohol.
Ja, das mit dem Schnaps wird auch ein Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob du das schaffst, dich dagegen zu wehren. Ich weiß, ich habe es nicht geschafft, aber alle anderen um mich rum auch nicht, weil ich erinnere mich daran, das ist ja wirklich schon, also ich war im ersten Jahr Flögeln, das ist bestimmt 15 Jahre her. So. Ja. Und ich weiß, wie ich in meinem Bett lag und auf einmal eine Polonaise aus Carlos Dier und HP durch mein Zimmer durchgelaufen.
Ja, es war sehr früh.
Es war, ja. Und dann hat HP versucht, sich die Hose über den Kopf auszuziehen.
Wir haben und wir, durch die Badewanne, wir sind durch das ganze Haus, durch jedes Zimmer, über jedes Bett gestiegen.
Ja, es war ganz toll.
Ja, ich denke nicht, dass wir das heute nochmal hinkriegen.
Ihr seid
allein
ja jetzt auch älter.
Knie.
Ja, genau, ihr kommt die Betten gar nicht mehr hoch. Ja. Stimmt, das wird, das ändert sich. Ich bin gespannt. Du machst ja, du wirst uns ja ein bisschen teilhaben lassen.
Ich mache auf jeden Fall eine Reportage.
Das finde ich richtig gut.
Mache eine Reportage. Ich denke, das wird vielleicht dann auch der Inhalt der nächsten Folge.
18
Mal sehen.
Folgen sein. Betrunkene Gespräche mit Künstlern und der Freiwilligen Feuerwehr.
Mal sehen, was ich da so hinkriege. Dann komme ich jetzt zum Song der Woche. Auch der hat mit Sommer zu tun. Mhm. Und zwar, weil ich es so sehr liebe, immer schon geliebt habe und immer schon irgendwo unterbringen wollte, Idas Sommerwiese. Aha, der eine oder andere wird sich fragen, was meint er denn? Idas Sommerwiese ist Idas Sommerweise aus Michel aus Lonneberger.
Oh.
Und es gibt eine ganz, ganz, ganz fantastische Platte, Georg Riedel. Das ist der Komponist aus den Astrid Lindgren-Filmen. Der hat eine Platte gemacht mit schwedischen Jazzmusikern.
Und
da gibt es eine ganz wunderschöne Version von Idas Sommerweise, als ich mal mit meinen Kindern in Schweden war. Wir waren einmal in Schweden, weil wir ins Pippi Langstrumpfland wollten.
Mhm.
An dem Tag war leider natürlich eins der Kinder krank und dann ist sie mit den beiden Älteren ins Pippi Langstrumpfland gefahren, Astrid Lindgren-Welt. In Smallland und das, also unfassbar, also ganz, 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 alles ganz, ganz toll. Und unsere Gastgeber, wir hatten so eine kleine Ferienwohnung auf einem Hof, unsere Gastgeber, die haben irgendwann dann mal eine Flasche Wein ausgepackt und uns zu einer Flasche Wein eingeladen. Was eine unfassbar großzügige Geste ist, denn die Schweden
ist sehr teuer, der Alkohol,
bezahlen
ja.
sehr, sehr viel Geld für einen guten Rotwein. Mhm. Und dann hat sie uns eine CD geschenkt. Und das war diese CD. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Georg Riedel, müsst ihr mal gucken. Georg Riedel, Astrid Lindgren. Ich werde das verlinken auf jeden Fall. Das wird auf der Playlist sein. Idas Sommerweise. Ja, genau. Da muss ja schön den Sommer geben.
Ja.
Ne? Und ich finde, es passt irgendwie auch zu Nacktfußball.
Auf eine Weise.
Auf eine Weise. Mhm. Es gibt sehr viele Nacktschnecken in Schweden.
So.
So.
Da sind wir wieder mit den schönsten Überleitungen der Welt.
Und damit kommen wir zum großen Beuteltier-Quiz. Moment. Musik. Bam.
Wer ist denn dran?
Ich frag dich. Ja, du hast.
Ich habe ja verloren. Sag es einfach. Nee, du wolltest es gerade sagen.
Du hattest so 2-2 gemacht.
Abgelost. So.
Oder hast du verloren?
Nee, ich habe 2-2
gemacht. Nee, du hast also 0 Punkte geholt quasi.
Wie viele mache ich nochmal?
4.
Okay, danke.
So, ich bin gespannt.
Welche besondere Fähigkeit haben Schlafmausbeutler? Wieso haben wir noch nie über Schlafmausbeutler gesprochen?
Keine Ahnung.
Wusste ich überhaupt nicht. Oh Gott, es gibt noch so viel. Welche besondere Fähigkeit haben
Schlafmausbeutler?
Sie können A. fliegen. Sie verstehen B. Zeichensprache. Sie können C. Winterschlaf halten.
Naja, wenn es Schlafmausbeutler sind, dann würde ich sagen, können sie Winterschlaf halten.
Korrekt.
Na komm, das liegt ja im Namen und ist gar nicht so schwer. Yeah.
Was machen Nordopossums, wenn Feinde sie bedrohen?
Oh.
A. Sie rufen um Hilfe.
Die haben alle so ein Ding um den Hals.
Genau, mit diesem Knopf.
Mit so einem Knopf.
Ne? Aber das finde ich hier auch sehr schön. B, sie klettern auf einen Bauch oder stellen sich tot.
Das sind die drei.
Nee, dann kommt noch C, sie kämpfen.
Ich glaube, die klettern auf den Baum, stellt. Das ist das Lustigste.
Oder stellen sich tot. Es gibt
ja, entweder oder. Ja. Also entweder klettern die auf den Baum oder stellen sich tot. Alles andere wäre nicht lustig.
Das ist korrekt.
So. Man muss manchmal auch die lustige Antwort nehmen. 2. Yeah.
Also es gibt so viele Beuteltiere, von denen ich wirklich noch nie was gehört habe.
Dann müssen wir tiefer in die Lore eingreifen.
Wozu dient den Gleitbeutlern ihr buschiger Schwanz? Das ist eine, finde ich, wirklich schwierige...
Steuern.
A. Um das Gleichgewicht zu halten und zum Steuern beim Gleiten. B. Zum Anlocken von Weibchen. C. Zum Abwehren von Feinden.
Ich würde sagen, alles drei, aber hauptsächlich um zu steuern und so wie so ein Flieger,
was für ein
weißt
Geräusch,
du?
Sag, mach nochmal. Das ist richtig.
Es macht so, weißt du, wenn die so, dann macht es. Wie diese, bei den Fallschirmspringern, diese Nackt-Fallschirmspringer.
Möchtest du dich mal bewerben, um irgendwie bei National Geographic Beuteltiere zu synchronisieren?
Oh ja, bitte.
Warte mal, wie viele habe ich denn hier schon? 1, 2, 3. Du hast total einfache Fragen. Ich finde das total unfair. So, die letzte Frage. Das weißt du nicht.
Okay.
Wo lebten die heute ausgestorbenen Beutelhyänen mit ihren riesigen Eckzähnen?
Ach du liebes bisschen.
Hyänen, die Beuteltiere sind, das ist eine krasse Kombination.
Geil.
A, in Neuguinea.
Machen die auch dann so komisch? In ihren Beuteln? Die lachen.
Neuguinea, Antarktis, Tasmanien, Südamerika.
Kommt das daher? Sich in den eigenen Beutel lachen?
Das gibt es nicht.
Doch.
Nein.
Doch, das gibt es. Man lacht sich in den eigenen Beutel. Doch, ihr findet das hier. Das
gibt's nicht. In die eigene Tasche, Mann.
Ja, aber das ist doch, ja.
Ist dasselbe, Tasche und Beutel oder was?
Ja, find schon. So ein bisschen.
Genau, das
heißt
haben
auch Beutelschneider,
das
nicht Taschenschneider.
Haben die Kängurus erfunden.
So, also wo lebten die?
Ja.
Ja, was weiß der nicht?
Soll ich nochmal vorlesen?
Ich bitte darum.
Neuguinea, Antarktis, Tasmanien, Südamerika.
Ja, in Tasmanien natürlich.
Das ist falsch.
Oh!
Südamerika wäre richtig gewesen.
Aber ich habe trotzdem 3-1.
Ja, es ist nur eine mehr als ich.
Nee, Südamerika, das ist bestimmt richtig. Du lügst doch. Komm, hau mal das Programm raus.
Wir starten mit dem 17., dem Dienstag und einem neuen Poetry Slam.
Ah.
Und nach wie vor ist es ja so, dass die neue Poetry Slam-Reihe bei uns wirklich ein echter Poetry Slam ist. Das heißt, es wird gegeneinander angetreten, das Publikum macht mit. Ich habe es beim letzten Mal gesehen, ich fand es super. Es ist wirklich was ganz anderes. Mhm. Das andere ist ja einfach eine Mixshow mit sehr, sehr guten Poeten und Poetinnen. Und hier geht es wirklich, also es ist sehr, sehr viel interaktiver. Also macht Spaß. Am Dienstag, 17. September, kommt rum. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Am 18. Dezember Frank Goosen mit Heimat.
September.
Habe ich was anderes gesagt?
Dezember hast du gerade gesagt.
Echt? Auch schon beim Poetry Slam?
Nee.
Okay, ich glaube, weil ich am 18. Dezember Geburtstag habe, ist die 18 automatisch. Egal. Am 18. September Frank Goosen mit Heimat, Fußball, Rockmusik. Großartiges Programm, fast voll, wenn ihr ihn noch sehen wollt. Ich finde, dass die Lesungen von Frank sind, das sind ja gar nicht so richtig Lesungen. Der verquatscht sich und redet auch drumherum und es macht einfach, es ist immer anders, es macht immer Spaß. Komm vorbei. Am 19. September dann Egon Werler.
Egon Werler ist ein junger Musiker, blutjung, der vor, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahren hat er The Voice Kids gewonnen. Und er hatte einen Auftritt, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ich habe das geguckt mit meiner Tochter und wir saßen auf dem Sofa, ich war sprachlos, meine Tochter hat geweint, weil es so gut war, was der machte, wie der das, wie man so schön sagt, performt hat, das war fantastisch, wirklich richtig, richtig toll. Das ging so tief rein, das war so berührend, was er gemacht hat und mich würde irrsinnig interessieren, was der sonst macht. Verdammt nochmal, ich bin leider nicht da.
Ich bin auch nicht da.
Ich bin in der Sonne. Ich bin dann in Malaga und sende euch Grüße. Oh, aber ich kann
ich
leider Egon
Erfurt.
Werler nicht sehen.
Erfurt so ähnlich.
Erfurt ist ja auch ein bisschen
auch die Sonne Deutschlands.
Andalusien von Thüringen.
Genau, so sieht's aus. Also, wenn wir nicht da sind, dann müsst bitte ihr kommen, damit ihr uns dann erzählen könnt, wie es war. Ja. Also,
Egon Werler ist so ein Tipp
19.
von mir.
September. Kommt. Am 20. September dann die großartigen zwei Jungs von Astur. Ausverkauft.
Und ich bin auch nicht da.
Die haben ja einen Wechsel gehabt. Das sind jetzt die beiden Brüder, machen es jetzt zusammen. Mhm. Aber es ist nach wie vor, macht es super Spaß. Und die haben nochmal einen richtigen Schub bekommen. Also ich meine, die gibt es ja Ewigkeiten schon. Und die sind auch schon seit Ewigkeiten fantastisch. Waren aber jetzt bei der Fußball-WM.
EM.
Es war eine EM. 50-50 Chance. Bei der Fußball-EM sind sie viral gegangen mit Songs über die Spieler.
Okay.
Auf Instagram. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich da am 20. September auch Leute drin sitzen werden, die beiden noch gar nicht kennen. Mhm. Dabei sind sie ja wirklich schon seit Jahrzehnten gefühlt, gehören sie ja zum festen Bestandteil auch des Ebert-Programms. Am 21. September der Damenlikörchor aus Hamburg.
Na, die sind auch toll.
Ja, die sind super toll. Da gibt es auch nicht mehr viele Karten, beeilt euch. Das ist wirklich, ich glaube, bei uns kommen insgesamt dann locker 35 Frauen. Und es ist ein unglaublich geiles Bild auf der Bühne, weil die alle dann auch so ähnliche Kleider anhaben und geile Kostüme und so. Und die singen toll, die singen teilweise selbstgetextete Sachen, die singen viel Deutsches, die singen aber auch viele Sachen, die man kennt. Es geht ein bisschen um Hamburg, es geht aber hauptsächlich auch sehr viel um Frauensachen, aber auch um Männersachen und um Fußball. Es macht
sehr
total
lustig.
Spaß. Sehr lustig, genau. Es ist einfach ein toller Abend.
Ja.
Komm vorbei, 21. September, der Damenlikörchor aus Hamburg. Und am 22. September haben wir vormittags eine Klassik-Matinee.
Mhm.
Und da auch, wie immer, gerne anmelden, also gerne Tickets vorab reservieren, kaufen, abholen, im Büro anrufen, wie ihr wollt. Meldet euch gerne vorab. Und danach dann Ingo Oschmann, der großartige, zauberhafte Ingo Oschmann. Nido, es ist wirklich eine Woche.
Ach Mist.
Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich nicht da bin.
Es lässt sich nur dadurch ein bisschen Trost auf meinen gebeuteltes, nicht anwesendes Haupt träufeln, dass ich in Malaga bin.
Gebeutelt.
Wo ich werde sehr viel essen.
Oh, habe ich gerade, ist mir gerade eingefallen. Ich werde sehr viel
essen. Ich bin ja, ich treffe ja Carlos und wir beide werden gemeinsam
sehr viel essen.
Oh, da freue ich mich drauf. Oh, wird das schön. Keine Kinder.
Wie lange fährst du?
Eine Woche. Eine ganze Woche.
Wow.
Sieben Tage. 7 Tage am Stück. Jawohl.
Wow.
Ich weiß auch nicht genau, wie ich das anders beschreiben kann als wow.
Ja, wirklich.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Ich habe Jeanette Schmitz getroffen, Chefin vom Gasometer, die Kuratorin, Chefin vom Gasometer. Und sie erzählt über die Geschichte des Gasometers, ihre Lieblingsausstellungen und ja, was da alles so los ist. Ein fantastischer Ort, der Gasometer. Die neue Ausstellung ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Schaut euch die an. Jeanette Schmitz. Guten Morgen, Jeanette Schmitz.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Willkommen beim Podcast Wasser im Ohr. Ich freue mich riesig. Jetzt ist alles ein bisschen hektisch, deswegen machen wir das einfach. Wir quatschen einfach drauf los. Ich bin noch ein bisschen belegt. Ich habe gestern Abend eine Vorstellung gespielt. Sie hatten auch Stress gestern. Gestern war...
Genau, wir sind auch ein bisschen belegt. Denn wir haben hier gestern 30 Jahre Ausstellungshalle Gasometer gefeiert. Mhm. 30-jähriges Jubiläum, was ganz großartig war. Und hatten 6.300 Gäste.
6.000 gleichzeitig?
Ja, das verteilte sich so über den ganzen Tag. Gleichzeitig geht ja nicht. Also wir sind schon hier, der Gasometer ist schon groß, wir haben sehr viel Platz, aber 6.300 wäre dann doch ein bisschen viel.
Die müsste man dann schon stapeln.
Richtig.
Anfangen zu stapeln.
Naja, wir haben einen 100 Meter hohen Luftraum, darüber könnte man ja nachdenken.
Ja, ich war ja jetzt inzwischen zweimal in dieser Ausstellung drin. Ich bin völlig begeistert und kann die jedem nur empfehlen. Und bin immer wieder erstaunt über die Maße, weil man ist ja dann, man steht unten drin und denkt sich, mein Gott, ist das groß. Aber es wird ja erst richtig groß, wenn man von oben guckt. Also wenn man in diesem gläsernen Aufzug steht und von oben sieht, wie winzig das alles ist.
Aber auch wenn man unten tatsächlich auf der Manege sitzt und schaut nach oben, dann fühlt man sich doch eigentlich wie eine kleine Ameise in einer riesigen Blechdose, oder?
Ja, aber in diesem dunklen Raum, man kann das ja nur erahnen, die wirkliche Höhe kann man ja nur erahnen. Mhm. Das ist ja von oben alles immer ein Ticken größer. 30 Jahre Gasometer. Ich hab mir dann mal zurückgedacht vor 30 Jahren, da hatten wir ja so Anfang 90er Jahre, da hat das ja alles mit dieser Ausstellungshalle Gasometer so richtig begonnen. Ich erinnere mich, ich habe ein Stück gespielt im Theater Oberhausen, Kunst damals. Mhm. Und das war zu Beginn der Ausstellung, ich glaube, war das Christo, The Wall?
War das 1999?
Muss ja gewesen sein.
Wenn es 1999 war, dann war es The Wall von Christo, richtig.
Ne? Die Tonnen.
Diese ganz, ganz frech aufgebaute Ölfässerwand, bestehend aus 13.000 Ölfässern, knallbunt, 68 Meter breit, 26 Meter hoch, 7 Meter tief. Ja. Und wenn man davor stand, dann hatte man das Gefühl, oh mein Gott, ist das gewaltig.
Ja.
Und dazu gibt es eine schöne kleine Anekdote. Ich bin damals mit einem persönlichen Freund von Christo kurz vor der Eröffnung der Ausstellung nach oben gefahren, also mit dem Glasfahrstuhl auf das Dach des Gasometers. Und der Freund kam aus Berlin und wir fuhren an der Wall vorbei, die ja wirklich gewaltig war, und fuhren immer höher, höher, höher. Und der Freund wurde immer stiller und sagte dann oben zu mir, ist ja ein bisschen mickrig, ne? Hätte er ja mal ein bisschen höher bauen können, oder?
Hätte er auch bis nach oben durchziehen können. Ja, aber das war ja schon gewaltig. Da haben wir natürlich damals auch über Kunst, den Kunstbegriff an sich gesprochen. Ist eine Ausstellungshalle wie der Gasometer, der sich ja in einer Zeit groß wurde, als überhaupt der ganze Strukturwandel, der Wandel in Richtung Kultur, Industriegelände wurden ja selber Kulturgegenstände. Wie zeichnet sich da der Gasometer aus? Also als Unikum?
Also der Gasometer ist ja auch Vorstock der Internationalen Bauausstellung Emscher Park und insbesondere des damaligen Direktors, Professor Karl Ganser, in einer Ausstellungshalle umgebaut worden. Und eigentlich neben dem Landschaftspark Duisburg-Nord, der wurde kurz danach eröffnet, war der Gasometer tatsächlich so der erste Industriekulturstandort. Also der erste eigentlich industrielle Ort, der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und für Kultur genutzt wurde. Natürlich gab es immer schon Hallen oder auch das Ebertbad zum Beispiel. Ne? Also sagen wir mal, das hatte auch schon immer vorher eine andere Nutzung. Aber in diesem großen Stil war es wirklich der Gasometer, eigentlich war das der Vorreiter. Er ist heute noch einer der wichtigsten Ankerpunkte auf der Route der Industriekultur. Es gibt 4 weitere große, wir nennen die immer die Ferraris der Industriekultur. Das ist die Zeche Zollverein, der Landschaftspark Duisburg-Nord, die Jahrhunderthalle und die Kokerei Hansa. Neben dem Gasometer. Mhm. So, aber der Gasometer war eigentlich der Pionier.
Gibt es was Vergleichbares weltweit?
Ja, natürlich. Es gibt weitere Gasometer mittlerweile, die für die Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wurden. Wir kooperieren zum Beispiel mit dem Gasbehälter in Wuppertal. Das ist der Gaskessel. Der ist allerdings schon etwas kleiner und wird auch für Ausstellungen genutzt, ist aber dennoch etwas anders zu sehen, weil es gibt ein Restaurant, es gibt noch ein Fitnessstudio und erst darüber gibt es diesen Ausstellungsbereich. Also es ist schon gut, dass wir uns auch unterscheiden.
Mhm.
Wir hier in Oberhausen sind auch glücklich, dass der Gasometer ausschließlich eine Ausstellungshalle ist. Das ist richtig. Mhm. Was sehr schön ist in Wuppertal, dafür muss ich dann doch jetzt mal eine Lanze brechen, ist das Restaurant. Das Restaurant ist wirklich klasse. Mhm. Und die Besucher dort haben eben auch die Möglichkeit, im Winter mal im Warmen zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Das ist bei uns die Herausforderung. Das gibt es bei uns nicht. Aber vielleicht ist das sogar noch bei uns etwas ursprünglicher. Dafür steht der Gasometer in Oberhausen.
Ja, also ich könnte es natürlich nicht vergleichen, weil ich ja Wuppertal nicht kenne, die Ausstellungshalle, aber irgendwie, es hat so was wenig Museales. Also wenn ich jetzt an andere große Museen denke, in London, was ist das Tate Museum, wo man einfach, es ist halt, egal wie es gebaut ist, es ist museal, oder die große Ludwig-Galerie in Köln. Mhm. Und das ist nicht museal hier. Man steckt mittendrin, und das finde ich schon, also sehr, ich finde es sehr bemerkenswert.
Der Gasometer ist eigentlich für die Oberhausener gelebter Strukturwandel. Hier sehen wir auf der einen Seite die Vergangenheit, dieses Speicherprinzip kann man ja heute noch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite ist es der Ausblick in eine gelungene Zukunft. Also, wir machen Ausstellungen, die wirklich funktionieren, und das schon über 30 Jahre.
Wie lange machen Sie das, wenn ich fragen darf?
Am 1. Oktober 2024 30 Jahre.
30 Jahren. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, dann waren Sie ein junges Mädchen damals. Wie verändert sich der Blick mit der Zeit? Wird man müde, darauf zu gucken, auf dieses Ding?
Ganz und gar nicht. Also ich kann mir keinen schöneren und aufregenderen Job bis zum heutigen Zeitpunkt vorstellen, als den Gasometer zu leiten, zu betreiben. Denn das Gebäude ist erstmal von einer einmaligen Ästhetik. Es ist unglaublich schön, und ich denke, dass jedes Mal, auch heute noch, nach so einer langen Zeit, wenn ich die Tür öffne und gehe hinein, dann denke ich immer, wow, einfach super. Hier können wir wirklich so kreativ sein, hier können wir uns austoben, und ich hoffe, uns fällt noch ganz, ganz, ganz viel Neues ein. Und dann muss man ja sehen, dass sich meine Aufgabenstellung im Laufe der letzten Jahrzehnte dann eben auch sehr verändert hat. Ich bin damals angetreten, ich bin eigentlich Ökonomin, und ich bin angetreten, um den Gasometer wirtschaftlich zu betreiben. Also es ging tatsächlich darum, dass wir Ausstellungen akquirieren sollten, und ich sollte schauen, dass die Stadt Oberhausen hatte vorher einen Ratsbeschluss gefasst, dass sie nicht eine damals D-Mark in den Gasometer steckt. Meine Aufgabe war es also zu schauen, dass das auch wirklich so passieren könnte. Also dass tatsächlich die Ausstellungen sich selber tragen. Das war am Anfang unglaublich schwierig. Wir benötigten immer Sponsoren. Ich habe also sehr, sehr viele Klinken überall geputzt und versucht, auch Sponsoren zu finden. Und wir waren von Anfang an dazu verdonnert, möglichst erfolgreiche Ausstellungen zu machen, so dass wir aus möglichst viel Einnahmen generieren können und aus den Einnahmen dann die Ausstellungen für das nächste Jahr zahlen zu können. Mhm. Also so ist eigentlich dieses Finanzierungsmodell gewesen. Am Anfang gab es wirklich nur mich und eine Sekretärin. Und dann kam eine zusätzliche Mitarbeiterin hinzu, die für den Veranstaltungsbereich verantwortlich war. Und irgendwann, wir haben noch nicht mal den Betrieb damals selber gemacht, auch das ist outgesourced worden, und eine Tochtergesellschaft von Babcock hat den Betrieb der Ausstellung gestemmt. Die wurden aber irgendwann zu teuer. Wir waren in einer neuen Notsituation, dann habe ich damals gesagt, dann machen wir das selber. Mhm. Und es hat funktioniert. Es hat besser funktioniert als mit einer externen Gesellschaft, muss man fairerweise zugeben. Und das war die nächste Entwicklung. Dann hatten wir im Jahr 2001 auf einmal ein Problem. Früher war es so, dass der Gasometer, weil es eben eine kalte Ausstellungshalle ist, dass der Gasometer lässt sich nicht beheizen.
Ja.
So, und wir hatten im Winter immer geschlossen und haben nur wirklich von Mai bis November eigentlich die Ausstellung präsentiert. Und in 2001 hatten wir mit der damaligen Ausstellung Blaues Gold auf einmal ein Problem. Es war geplant, oben einen Eiskegel zu präsentieren. Aber alles, was wir versucht haben, war kein Eis, sondern sah mickrig aus. Es war so ein bisschen raureif. Und dann musste aus diesem Eiskegel ein Wasserkegel werden. Deswegen haben wir viel länger gebraucht und konnten die Ausstellung erst im Herbst 2001 eröffnen. Mhm. Führte dazu, dass wir natürlich mitten in die Winterzeit kamen. Wir konnten ja nicht wieder schließen. Seit diesem Zeitpunkt haben wir festgestellt, es geht. Wir können den Gasometer auch im Winter betreiben. Es ist kalt, ohne Frage. Man muss sich sehr, sehr warm anziehen. Also dieses subjektive Empfinden ist auch, dass es wirklich sehr, sehr kalt ist, weil der Raum dunkel ist, weil der nur aus Stahl und Metall besteht. Aber es funktioniert. Auch damals, es gab oben auf der Manege einen See, der ist uns nur zweimal eingefroren. Mhm. So, und ab März wird es ja dann schon immer wieder ein bisschen wärmer. Und das war die zweite.
Wir haben hier damals Theater gespielt.
Das
ein Stück von Sibylle Berg. Ein paar Leute suchen das Glück.
Ja, das kann sein. Also wir hatten ja so viele Theaterstücke, ja.
Und wir haben geheizt, indem überall Kerzen standen. Die Leute waren in dicken Decken und mit dicken Mänteln eingepackt. Und das ganze Bühnenbestand quasi aus Kerzen. Und so wurde ein wenig warme Luft an die Leute
gebracht. Es gab auch mal das Endspiel, das ist damals noch von Klaus Weise inszeniert worden. Also das Endspiel von Samuel Beckett. Und ich erinnere mich auch gut, das Publikum saß ausnahmsweise auf der Manege mitten im Winter. Es gab Bundeswehrdecken und es gab jede Menge Glühwein. Mhm. Und das war auch eine besondere Atmosphäre.
Ja, mit einer Menge Glühwein im Kopf kann ich mir auch sowas gut vorstellen.
Ja, wir schwärmen da heute noch von.
Nein, aber Endspiel ist auch ein tolles Stück.
So, aber das war damals der zweite Schritt. Und der dritte Entwicklungsschritt war eigentlich, wir hatten jahrelang dann einen begnadeten Kurator, Professor Peter Pachnicke, der in 2019 verstorben ist. Und seitdem machen wir auch das Ausstellungskonzept selber. Also womöglich wird das nicht immer so sein. Es war auch schon früher so, dass wenn Christo oder irgendjemand anders einen ganz tollen Vorschlag macht, macht man zwischendurch etwas anders. Aber ansonsten entwickeln wir die Ausstellungskonzepte.
In den letzten Jahren haben sich die Ausstellungen ja ganz oft auf Umweltthemen fokussiert. Naturthemen fokussiert. Also wir hatten den falsch rumhängenden Berg. Das Matterhorn war es, glaube ich, ne? Das Matterhorn da drin hängen. Wir hatten das zerbrechliche Paradies, jetzt den Ozean. Wie entwickelt man so ein Thema? Das ist ja mit Sicherheit eine Planung über Jahre.
Das stimmt, ja. Wir beginnen eigentlich zwei Jahre vor der Ausstellungseröffnung mit der Planung einer Ausstellung. Im besten Fall haben wir schon etwas früher das Thema so und entwickeln dann die Konzeption. Diese Naturthemen, auf die wir uns in den letzten Jahren konzentriert haben, sind eigentlich schon seit 2009, 2010 in unserem Fokus, denn da haben wir damals mit Sternstunden begonnen. Es ging ja um das Universum, es ging um unseren eigenen Planeten. Und in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass es eigentlich wirklich Sinn macht, sich mit diesen großen Menschheitsfragen auseinanderzusetzen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was machen wir mit unserem Heimatplaneten? Und das sind Ausstellungen, meistens mit sehr aktuellen Themen verbunden, die breite Öffentlichkeit berührt und auch wirklich interessiert. Und deswegen haben wir uns in den letzten Jahren damit beschäftigt.
Aber trotzdem muss das ja aktuell präsentiert werden, dass auch die Kids, die jetzt da unten auf diesen Kissen liegen und das einfach nur fantastisch finden, ich war mit meinen Kindern hier drin, dass die das auch anpackt. Man kann ja nicht den Zeitgeist von 2019 nehmen, das geht ja nicht.
Das ist richtig. Wir wählen bei unseren Ausstellungen immer verschiedene kommunikative Ansätze. Einerseits arbeiten wir ja mit der großformatigen Fotografie. Das sind diese riesigen Bilder, in die sie wirklich hineingezogen werden, meistens von wirklich preisgekrönten Fotografen. So, dann gibt es viele Exponate. Es gibt ganz tolles Filmmaterial. Jetzt bei der Ausstellung Planet Ozean gibt es einen zusätzlichen Raum, den wir im Erdgeschoss des Gasometers tatsächlich nur für diese Ausstellung jetzt erstmal geschaffen haben. Das nennt sich der Klang der Tiefe. Dort sind Unterwassergeräusche zu hören von Buckelwalen, Weddellrobben, von Korallen. Also es ist alles andere als ruhig unter Wasser. So, und dann gibt es oben diese großartige Inszenierung, die Welle. Also der Höhepunkt einer Ausstellung findet immer im Luftraum statt. Nebenbei aber eben noch ganz, ganz vielen Exponaten aus dem Deutschen Meeresmuseum gibt es auch einen digitalen Ozeanzwilling, was schon wieder eine ganz moderne Form ist, mit dem die Besucher aber auch unglaublich gut zurechtkommen, wo man also Themen über ein iPad selber ansteuern kann. Von Esri übrigens gemacht. So, das sind diese kommunikativen Ansätze, geben das große Ganze ab und wir versuchen natürlich dabei auch Emotionen zu wecken. Wir versuchen zu berühren. durch tolle Bilder, also durch Sinneswahrnehmung, entweder mit den Augen oder nur mit den Ohren. Oder wenn ich oben ganz entspannt unter der Welle in einem dicken Kissen sehe und sehe, wie diese riesige Welle auf mich zurast, das macht natürlich was mit einem.
Quallen, was ist das, Grill? Oder was sehe ich da? Ich weiß es gar nicht.
Sie meinen das Plankton?
Es ist Plankton.
Das ist Plankton, okay. Tatsächlich. Das soll Phytoplankton und Zooplankton sein, was nachts eben aufsteigt. Das ist die größte vertikale Wanderbewegung, die jede Nacht in den Ozeanen stattfindet. Mhm. Die größte weltweit. Und das versuchen wir eben in einer relativ abstrakten Form oben darzustellen.
Ja, man fühlt und erlebt das Ganze. Es ist so. Es ist ja eh ein fantastischer Ort. Ich hatte ja das große Glück, bei der Nacht der Industriekultur durfte ich ja auch davor spielen. Und es war windig und es war kalt und es waren so viele Menschen da. Es kommen ja auch wirklich Menschen aus der ganzen Welt daher, um sich das hier anzugucken. Also es ist ja wirklich ein Magnet, der weit, weit über die Stadtgrenzen Oberhausens hinaus anzieht. Mhm. Wie wäre es denn mal, sowas nach außen zu tragen? Also könnte man das woanders hin transportieren? Oder ist das?
Sie meinen, könnte man unsere Ausstellung wandern lassen?
Ist das hier so gebunden, dass es so auf diesen Ort?
Der Ort ist unglaublich außergewöhnlich. So, und die Ausstellungen, die wir konzipieren, sind für diesen Ort gemacht. Es fängt schon damit an, dass es schwierig würde, die großformatigen Fotos tatsächlich wandern zu lassen, weil die sind doppelseitig bedruckt. Mhm. So, jetzt kann man natürlich sagen, klar, es gibt auch woanders große Räume, dann muss ich die dann wirklich auch dort frei hängen. Es wird aber eine andere Atmosphäre sein als bei uns im Gasometer. Mhm. Und dann ist die Frage, wenn man eine Ausstellung wirklich 1:1 wandern lassen wollte, wo gibt es einen Raum, einen 100 Meter hohen Luftraum? Wo gibt es den? Also der ist mir bis jetzt in 30 Jahren noch nicht untergekommen. Ja, wir werden immer mal wieder gefragt, ob wir nicht Teile von Ausstellungen wandern lassen können. Aber das entspricht nicht so unseren Vorstellungen. Also wenn, dann muss es schon tatsächlich ein Exportschlager des Gasometer Oberhausen werden.
Wir müssen zum Schluss kommen, weil die Zeit rennt und ich weiß, Sie haben eine Menge Termine, aber ich habe noch ein paar, naja, ich sag mal nicht persönliche Fragen, aber so ähnlich. Entweder oder. Foto oder Gemälde?
Foto.
Immer Foto.
Für mich ja, Sie fragen mich
ja gerade. Ja, okay, gut, ja.
Also für mich Foto, ja.
Ja. Ideal oder real?
Mal so, mal so. Das ist real.
Es ist ja eigentlich real und ideal, es ist ja beides. Der Gasometer hat ja wirklich beides.
Ja, ja.
Toller Arbeitsort, toller Arbeitsort. Kunst oder Kirmes?
Kunst, auf jeden Fall.
Wald oder Stadtspaziergang?
Beides, je nach Stimmungslage. Da bin ich ganz offen.
Das hat auch, das nächste, ich dachte, das hat natürlich mit den Ausstellungen zu tun, Meer oder Berge?
Auch beides. Ich schwimme unglaublich gerne im Meer und gehe unglaublich gerne in den Bergen wandern. Mhm.
Welche der Ausstellungen war die besonderste in den letzten 30 Jahren?
Alle. Kann ich nicht sagen. Also tatsächlich, es gibt Ausstellungen, ich bin das jetzt in der letzten Zeit mehrmals gefragt worden, Feuer und Flamme war so besonders, weil es die allererste Ausstellung war und eine Pionierleistung der damaligen Ausstellungsmacher. Die mussten sich an diesen Raum erstmal herantasten. Also das war schon unglaublich gut. Dann gab es aber 1999 The Wall und damit den Aufstieg auf eine internationale Ebene mit einem weltbekannten internationalen Künstler, nämlich Christum. Das hat den Gasometer unglaublich geadelt und nochmal international bekannt gemacht. So, Blaues Gold 2001 war unglaublich schön. Dann kam Christo nochmal 2013. Big Air Package, in meinen Augen noch viel, viel besser als The Wall, weil der gesamte Raum erstmals erfasst wurde. Das hatte ja vorher auch noch gar keiner gemacht. Also es war wirklich ein riesiger, 100 Meter hoher weißer Raum. Unglaublich beeindruckend. Danach kam die Erdkugel. Ich finde, die Erdkugel ist schon was Besonderes. Mhm. Die ist für diesen Raum gemacht. Oder der Raum für die Erdkugel. Ich bin mir nie so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine perfekte Symbiose. Und jetzt diese Welle bei Planet Ozean, auch jetzt wieder. Es ist was Neues. Es ist zukunftsgerichtet. Es erfasst den Gasometer in der Höhe. Es ist unglaublich gut. Also ich könnte niemals sagen, das ist es oder das ist es.
Mhm. Was soll denn noch kommen?
Ach, da kommt bestimmt noch was.
Okay, das ist ein super Stichwort. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie trotz dem Stress sich die Zeit genommen haben.
Alles gut.
Vielen Dank.
Danke, ich danke auch. Tschüss.
So, und jetzt wird der Tag weitergehen. Es bleibt eine Aneinanderreihung von vielen, vielen, vielen kleinen Terminen.
Es wird, das Gute ist ja, der Tag ist auch irgendwann vorbei und dann hat man das geschafft, was man geschafft hat. So, man kann immer nur das, was man kann. Bla, 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 achtsam bleiben, bla, 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 atmen. Ich weiß doch auch nicht, Nito.
Ich wollte gerade sagen, auf welchem Buchrücken hast du das gelesen? Doch, nein, wir blicken positiv in die Zukunft. Ich bin jetzt den Rest der Woche in Flügeln. Wir spielen ganz oder gar nicht. Das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Darüber werde ich eine kleine Reportage basteln. Danach bin ich eine Woche in Urlaub. Das heißt, ich muss meinen Kram mitnehmen. Und wir kommunizieren dann per Online.
Mhm. Ich aus dem Osten, du aus dem Süden. Das wird doch toll.
Irgendwie sowas. Mhm. Dann in 2 Wochen ist dann wieder, sehen wir uns wieder Angesicht zu Angesicht.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, habt uns lieb, bleibt gute Menschen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann bitte, bitte, bitte teilt das, bewertet uns, teilt den Menschen mit, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns sehr. Ihr könnt ihn auf allen Plattformen hören oder wer keine Plattform hat, auf der Ebert-Bart-Seite, Startseite, gibt es einen Reiter, Wasser im Ohr. So, ich würde sagen, der nächste Termin ist erstmal die Arschbombe und dann rennen, 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 Frau Gorni.
So wird's gemacht, auf geht's.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebert-Bart-Podcast.